Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte zu Beginn beten. Herr Jesus, danke für all die Zeugnisse und die Worte, auch gerade in den Liedern, die wir heute schon gehört haben. Und wir wollen uns jetzt ganz bewusst noch einmal zu deinen Füßen hinsetzen und von dir lernen, das, was du uns zu sagen hast, aus deinem Wort. Danke dafür. Amen. Wir sind ja im Moment in unserer Predigtserien im Jakobusbrief unterwegs. Und es ist immer ganz hilfreich, wenn man das Wort Gottes im Zusammenhang anschaut. Deswegen mache ich ganz kurz einen Rückblick auf die letzten Predigten, weil doch eben alles zusammengehört und ja, vieles vielleicht auch besser zu verstehen ist. Vor einigen Wochen hat der Marco gepredigt über den Abschnitt im dritten Kapitel vom Jakobusbrief über die zwei Arten der Weisheit. Auf der einen Seite die weltliche Weisheit oder sogar, wie er auch betont hat, die Weisheit dämonischen Ursprungs, so wie wir heute auch schon gehört haben. Wir haben es mit einer unsichtbaren, aber nicht minder realen Welt zu tun, die uns umgibt. Ja, und wo wir als Christen immer in diesem Spannungsfeld drin sind. Und eben auf der anderen Seite die von Gott geschenkte Weisheit von oben. Und vielleicht ganz kurz an die Erinnerung an diese Checklisten, die der Marco da gehabt hat, wo er erzählt hat aus der Schule, quasi die Leistungsbeurteilung, wie das bei den Schülern gemacht werden kann. Etwas anders als die klassischen Noten, wie wir das vielleicht noch, oder zumindest zu meiner Zeit das noch war. Ja, und er hat dann sehr schön eben auch diese quasi Checkliste gezeigt, im dritten Kapitel, Verse 17 und 18, wie eben diese von Gott geschenkte Weisheit ist und wie sie sich auswirkt in unserem Leben. Wer die Predigt noch nicht gehört hat, sehr zu empfehlenswert nochmal nachzulesen und sich das anzuhören und vor allem den Text dazu im Jakobusbrief zu lesen. Und dann darauf die nächste Predigt vom Jochen, über den faulen, stinkenden, schmerzenden Zahn des Hochmuts, wo er erzählt hat, wie es ihm ergangen ist in seinem Urlaub, wie er Zahnschmerzen gehabt hat und schlussendlich dann eben den menschlichen Zahn hat müssen entfernen lassen, wie kompliziert und wie sich der gewehrt hat. Und er hat dann dieses Bild eben gebraucht für den Hochmut, der dann zu Beginn des vierten Kapitels gezeigt ist. Und vielleicht als Zusammenfassung von diesem Abschnitt, von der Predigt vom Jochen, passt ganz gut der Vers, der direkt vor unserem heutigen Text ist, der Vers Nummer 6. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und wer möchte nicht die Gnade Gottes erfahren in seinem Leben? Und der Weg dazu ist eben das Gering von sich denken, die Demut. Und damit ist die Überleitung nahtlos zu unserem heutigen Textabschnitt, Jakobus 4, Verse 7 bis 12, der direkt daran anschließt und sagt, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat, zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? In diesem Textabschnitt bietet sich an, so wie es auch in unserem Predigtplan eigentlich schon vorgezeichnet ist, das in drei Teile zu unterteilen. Es ist da beschrieben, der Umgang mit drei Personen oder Personengruppen, und der Anfang in Vers 7 steht, dem Teufel widersteht. Auch da geht es wieder um diese unsichtbare, aber nicht minder reale Welt, die uns umgibt. Der Satan, der Widersacher Gottes, der ist real. Das ist nicht ein Kindermärchen, und da steht, dem Teufel widersteht. Wie kann das gehen? Wie sollen wir dem Teufel widerstehen? Keiner von uns hat die Kraft in sich, von sich aus, da standzuhalten. Weil wie Luther auch, ich glaube es war der Luther, der gesagt hat, Gott ist allmächtig, aber Satan ist großmächtig. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Von uns aus haben wir da keine Chance und keine Kraft zu widerstehen. Und trotzdem steht es da in unserem Text. Wie kann das gehen? Ich habe da an das Beispiel gedacht, was uns Jesus selber gibt. Das ist uns beschrieben in Matthäus 4 und auch in Lukas 4, jeweils die ersten Verse, wo Jesus nach seiner Taufe im Jordan vom Geist Gottes erfüllt, dann in die Wüste geführt worden ist und dort gefastet hat. 40 Tage hat er nichts gegessen, und wie zu erwarten war, war er am Ende sehr hungrig, wie es da so schön steht. Und da hat es Satan gewagt und hat sich dem Sohn Gottes genaht und hat ihn versucht. Das Erste, er ist auf seinen Hunger, auf seine leiblichen Bedürfnisse eingegangen und hat ihm gesagt, sag zu diesen Steinen, sie sollen sich in Brot verwandeln. Du hast doch die Macht, du bist der Sohn Gottes. Wie hat Jesus widerstanden? Hat er jetzt auf seine Macht als Sohn Gottes zurückgegriffen? Das hätte er tun können. Er hat es aber nicht getan. Er hat gesagt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nichts mehr, nichts weniger. Es heißt in der Schrift. Satan ist dann weitergegangen und hat es mit dem Hochmut, mit der Eitelkeit probiert. Er hat ihn auf eine hochgelegene Stelle geführt und hat ihm die ganze Welt gezeigt, die Reiche dieser Erde. Und hat ihm gesagt, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir das alles. Auch da, Jesus sagt nur, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Dann hat Satan noch ein drittes Mal probiert, an der Stelle, das waren nicht die einzigen Anfechtungen, die Jesus erlebt hat, aber diese drei sind uns so direkt und klar überliefert. Er hat ihn auf den Vorsprung vom Tempeldach geführt, und jetzt hat er sogar mit einem Wort Gottes probiert. Selbst Satan hat jetzt die Schrift zitiert und hat gesagt, stürz dich darunter, weil es heißt ja in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus sagt an der Stelle, es heißt aber auch, er bezieht sich wieder auf die Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und dann steht, Satan hat ihn für eine Zeit in Ruhe gelassen. Und ich denke, wenn selbst Jesus nichts anderes in Anführungszeichen verwendet, um Satan zu widerstehen, als das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eine Macht. Versteht es nicht falsch, wenn ich sage nichts anderes. Dann sollten wir es auch genauso machen. Nicht versuchen, mit irgendwelchen Übungen oder was auch immer uns da einfallen könnte. Es ist das Wort Gottes, was uns da helfen kann. Und dazu ist es natürlich hilfreich, wenn wir das Wort Gottes kennen. Gott sagt uns zu, dass der Heilige Geist, den er uns geschickt hat, der in uns wohnt, erinnern wird. In Johannes 14, Vers 26, er wird euch das Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber ich denke, damit dieses Erinnern eben stattfinden kann, ist es natürlich hilfreich, wenn wir das Wort Gottes kennen. Und das sage ich jetzt vor allem auch zu mir selber, die Zeit, die ich damit verbringe, Gottes Wort zu lesen und vielleicht auch auswendig zu lernen, das ist sicher gut investierte Zeit. An dieser Stelle, denke ich, fällt uns natürlich auch die Waffenrüstung die geistliche Waffenrüstung ein, in Epheser, die uns in Epheser 6 unter anderem beschrieben ist. Nur ganz kurz möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, die uns da beschrieben sind. Darüber könnte man wahrscheinlich eine oder mehrere Predigten allein halten, aber nur ganz kurz. Epheser 6, ab Vers 10. Das beginnt mit dem Ausspruch in Vers 10. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Nicht eigene Kraft, sondern die Kraft von Gott. Und dann in Vers 12 nochmal die Betonung, dass wir eben nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und wie heute schon mehrmals betont, die sind deswegen nicht weniger real. Und dann Vers 13 und 17 sind uns die Waffen beschrieben, die Gott für uns bereithält. Das ist zum einen der Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Dann das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Dann das Schild des Glaubens, der Helm der Rettung und schlussendlich das Schwert, eben das Wort Gottes, das vom Heiligen Geist uns gegeben wird. So wie Jesus dieses Schwert eben verwendet hat und damit dem Teufel widerstanden hat. So dürfen wir das auch tun. Der zweite Abschnitt, als Gegensatz dazu, sucht die Nähe Gottes. Vor allem die Verse 8 bis 10. Wie können wir nun die Nähe Gottes suchen? Ich denke vor allem durch das Gebet. Mir ist ein Zitat oder ein Spruch eingefallen. Leider habe ich nicht gefunden, von wem der ursprünglich ist, aber ich denke, das Bild ist nicht ganz falsch und vielleicht auch hilfreich. Das Gebet ist das Atmen der Seele. Gottes Wort sagt dazu, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Oder wie andere Übersetzungen, die Elberfelder zum Beispiel sagt, betet unablässig. Oder auch der bekannte Vers in Römer 12, der 12. Vers. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also dieses Gebet als Weg, um mit Gott direkt in Verbindung zu treten. Wenn das Gebet das Atmen der Seele ist, wie lange kannst du die Luft anhalten? Die meisten werden das schon mal probiert haben, vielleicht in jüngeren Jahren oder vielleicht auch kürzlich. Wie lange kann man tauchen? Wie lange kann man die Luft anhalten? Ist es vielleicht eine Minute? Vielleicht zwei Minuten? Ich denke, den meisten Ungeübten wird es nicht viel länger gelingen. Es hat mich interessiert, und wie bei allem gibt es auch da einen offiziellen Weltrekord. Und zwar ist der offizielle Weltrekord im Luftanhalten, also ohne vorher irgendwie reinen Sauerstoff geatmet zu halten, sondern ganz normale Umgebungsluft, liegt bei für mich fast unglaublichen 11 Minuten und 35 Sekunden. Das ist gewaltig lang. Und es gibt auch einen Weltrekord nach Atmen von reinem Sauerstoff, und der liegt sogar bei 24 Minuten und 11 Sekunden. Dabei darf man aber nicht vergessen, die Taucher, die das machen, die liegen reglos mit dem Gesicht nach unten auf der Wasseroberfläche, bereiten sich ganz speziell darauf vor. Also nicht, dass jetzt jemand von euch hingeht und das probiert, das ist durchaus gefährlich. Und sind auch immer Betreuer dabei. Wieso erzähle ich das? In unserem Glaubensleben, in unserem Alltag, liegen wir jetzt bildlich gesprochen auch reglos auf der Wasseroberfläche und haben nichts zu tun, haben keine Anfechtungen aus der Umgebung von Satan und können es dann wie lange aushalten ohne Gebet? Eine Minute, zwei Minuten, 24 Minuten. Wie oft bete ich am Tag? Wie lang sind die Intervalle dazwischen? Das hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung und ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist Gebet? Ist Gebet jetzt nur dann, wenn ich im stillen Kämmerchen alleine bin, niederknie und bewusst ein Gebet formuliere, oder wenn ich im Gottesdienst sitze oder aufstehe und öffentlich bete, so wie das heute einige getan haben. Oder ist Gebet nicht viel mehr als das? Ist es nicht auch ein ständiges Verbundensein, eine Abhängigkeit mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der ja schließlich durch seinen Geist in uns wohnt? Ich denke, dass es durchaus in diese Richtung geht, wenn die Schrift sagt, betet unablässig oder lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Diese ständige Verbundenheit, die da ist. Natürlich will ich das andere nicht kleinreden. Es ist natürlich hilfreich, gewisse Fixpunkte am Tag zu haben und bewusst sich Zeit zu nehmen für ein bewusst gesprochenes Gebet. Aber ich denke, und für mich ist es wichtig, in meiner Arbeit, in meinem Alltag, diese ständige Verbindung mit Jesus, mit Gott zu spüren und auch dieses Bewusstsein eben da zu haben. Das ist dann nicht immer gleich. Natürlich ist unser Gefühlsleben ist nicht immer gleich, aber davon ist es schließlich nicht abhängig. Das, was Jesus für uns getan hat, sein Erlösungswerk, ist fix und, wie gesagt, er lebt durch seinen Geist in uns und diese Verbundenheit darf da sein. Die Schrift spricht da auch die Haltung an, in der wir uns zu Gott nahen sollen. Eben demütig und im Bewusstsein, dass wir nicht würdig sind. Ab Vers 8 fordert uns da Jakobus etwas provokativ, könnte man fast sagen, auf, die Hände zu reinigen, die Schuld von den Händen abzuwaschen, das Herz zu reinigen. Kannst du das selber tun? Kann das irgendjemand von uns wirklich selber schaffen? Du kannst so viele Bußübungen absolvieren, wie du willst oder die dir auferlegt werden. Du kannst Pilgerwege absolvieren, so viel du willst. Du kannst fasten, solange du willst. Auch wenn diese Dinge einen gewissen Wert haben, ich will das nicht kleinreden. Aber es wird nicht reichen. Du selber kannst deine Hände, dein Herz nicht von Schuld reinigen. Aber die gute Botschaft, das Evangelium, das auch heute gilt, ist, Jesus hat es getan. Jesus hat den Weg freigemacht. Er hat sein Leben, sein Blut gegeben und ist an unserer Stelle gestorben, hat das ewig gültige Opfer vollbracht. Und auch heute streckt er seine Hand aus, seine rettende Hand. Und wenn du sie noch nicht angenommen hast, dann nimm sie heute an. Sag ja zu dem, was er, zu der Rettung, die er anbietet. Und dann wird er auch in dir Wohnung nehmen durch seinen Heiligen Geist. Durch ihn haben wir dieses Vorrecht, diesen direkten Zugang zum Vater. Ohne einen Vermittler, ohne irgendwelche Heiligen oder Maria oder wenn man das sonst nennen könnte. Wir haben dieses Vorrecht des direkten Zugangs zum Vater. Wir wollen heute dieses Vorrecht neu erfassen und unsere Seele, um bei diesem Bild zu bleiben, frei atmen lassen. Nun komme ich zum dritten Teil, zu dem dritten Personenkreis, der da angesprochen ist, den Umgang mit den Geschwistern, könnte man das nennen. Ab Vers 11 ist da speziell jetzt das Schlechtreden übereinander angesprochen. An der Stelle vielleicht auch eine kurze Erinnerung an die Predigt, die der Helmut vor einigen Wochen gehalten hat über den Beginn des dritten Kapitels von Jakobus, über die Macht der Zunge, was die Zunge alles anrichten kann. Und da ganz speziell ist jetzt eben dieses Schlechtreden übereinander angesprochen. Und was das eigentlich bedeutet, wenn wir über die Geschwister schlecht reden, dass du dich dann als Richter, so wie es Jakobus da schreibt, über das Gesetz, über das Wort Gottes aufspielst, weil eben zum Beispiel die Stelle in 3. Mose 19, die Verse 16 und 18, wo das ganz speziell angesprochen wird, das Gesetz verbietet das Schlechtreden über die Geschwister und wenn du es doch tust, sagt Jakobus da, dann spielst du dich sogar als Richter über das Wort Gottes auf. Dazu habe ich mich erinnert an ein Bild, das ich in meiner Jugendzeit irgendwann mal gehört habe. Ich weiß nicht mehr genau, ob es eine Predigt war oder eine andere Gelegenheit. Aber dieses Bild hilft mir persönlich immer wieder mal. Und zwar ist es dieses Bild der drei Filter. Ich denke, es wird vielleicht nicht ganz unbekannt sein. Es ist ein Ausspruch, der Sokrates zugeschrieben wird. Ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, ob es jetzt wirklich Sokrates war, keine Ahnung. Aber ich denke, das Bild ist auch ganz hilfreich. Diese drei Filter, wenn du über andere und speziell eben über Geschwister irgendetwas sagen willst, dann prüfe diese Geschichte, diese Meinung, das Gerücht oder was auch immer es sein mag, was du da oben in den Filter reinschmeißt, prüfe es anhand dieser drei Filter. Wenn es nicht wahr ist und oder wenn es nicht gut ist und oder wenn es nicht nützlich oder gar notwendig ist, dann sage es einfach nicht. Für mich persönlich etwas, was mir hängen geblieben ist und was mir auch immer wieder im Alltag mal so durch die Gedanken schießt bei einer entsprechenden Gelegenheit. Und wenn wir uns so kurz überlegen, wie vieles von dem, was so gesprochen wird im Alltag, kommt dann unten noch an. Ich lasse die Frage einfach so im Raum stehen. Um jetzt nicht nur mit Sokrates zu argumentieren, schauen wir uns Philipper 4, Vers 8 an. Das Wort Gottes geht sogar noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. In Philipper 4, Vers 8 stehen im Prinzip, man könnte sagen, genau die gleichen drei Filter. Und das Wort Gottes geht jetzt aber nicht nur auf das Gesprochene ein, sondern auf die Gedanken. Und wenn du etwas gar nicht mal denkst, weil es in diesen Filtern hängen bleibt, dann wirst du es auch nicht aussprechen. Philipper 4 sagt, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Predigt heute angelangt. Vielleicht kurz zum Schluss noch eine Zusammenfassung dieser Abschnitte. Wie könnte man versuchen, das in einem Satz zusammenzufassen, was wir heute gehört haben? Wir wollen in demütiger Haltung mit Gott durch sein Wort und im Gebet verbunden sein. Und dann wird auch der Umgang mit und über die Geschwister gesegnet sein. Amen.